Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Immer noch steht bei uns das dritte Buch Mose im Mittelpunkt. Die Kapitel 23, 24 und 25 bilden darin eine Einheit. In meiner Bibelausgabe sind sie überschrieben mit dem Titel Vorschriften über Festtage und besondere Zeiten. Zu Kapitel 23 passt dieser Titel ausgezeichnet. Dort findet sich eine kompakte Auflistung von 7 israelitischen Festen und Feiertagen zuzüglich des Sabbats. Auch das vor uns liegende Kapitel 25 passt zumindest teilweise in diese Kategorie, denn hier geht es unter anderem um besondere Festjahre. Nur dazwischen, das 24. Kapitel, spielte eine Sonderrolle. Da wurde unser Blick auf das Innere der Stiftshütte gelenkt und auf einen besonderen Fall von Gotteslästerung. Nun also Kapitel 25. Es beginnt mit Anweisungen und Erläuterungen zum Sabbatjahr und zum Erlassjahr. Die Art und Weise, wie die Israeliten ihr täglich Brot erwirtschafteten, welcher Arbeit sie nachgingen und auf welche Weise sie Handel trieben, das war nicht nur von ihrer Kultur und Mentalität abhängig, sondern natürlich auch von ihrem Lebensraum. Ihr Lebensstil in Ägypten war ein völlig anderer gewesen als während ihrer Wüstenwanderung. Und als sie dann später das Land Kanaan besiedelten, änderte sich wieder alles. Diese Veränderung spiegelt sich in Kapitel 25 des dritten Mosebuches sehr deutlich wider. Denn die Gesetze, um die es hier geht, konnten erst im Land Kanaan in Kraft treten. Einfach deshalb, weil man sie während der Wüstenwanderung überhaupt nicht in die Realität umsetzen konnte. Etwa 20 Mal kommt in diesem Kapitel der Begriff Land vor. Das heißt, fast alles dreht sich um das Land Kanaan. Doch das lag für die Israeliten, zu der Zeit, als Gott mit Mose darüber sprach, noch in weiter Ferne. Im dritten Buch Mose, aber auch an vielen anderen Stellen der Bibel, trifft man immer wieder auf die Zahl 7. Mit dieser Zahl wird Vollständigkeit ausgedrückt. Das bedeutet nicht in jedem Fall Vollkommenheit, aber es bedeutet Vollständigkeit. Auffällig ist die Tatsache, dass die Zahl 7 sowohl im dritten Buch Mose als auch in der Offenbarung auf eine sehr schematische Weise gebraucht wird. So spielt im dritten Buch Mose das siebener Schema eine wichtige Rolle im religiösen Kalender. Da geht es um den siebten Tag, die siebte Woche, den siebten Monat und das siebte Jahr. Die Berechnung von Festen und Feiertagen nimmt immer wieder Bezug auf den Sabbat, der alle 7 Tage stattfindet. Und der ganze Festtagskalender, wie er uns in Kapitel 23 präsentiert wurde, basiert auf 7 Festen und Feiertagen. In der Offenbarung wiederum ist von 7 Engeln, 7 Siegeln, 7 Gemeinden und 7 Posaunen die Rede. Und an mehreren Stellen wird ganz schematisch aufgeführt, was erstens, zweitens, drittens und schließlich siebtens passiert. Also, welche Botschaft zum Beispiel für die erste Gemeinde bestimmt ist, dann für die zweite Gemeinde, die dritte und so weiter. Mit einer großen 7 im Hinterkopf wollen wir uns nun dem ersten Abschnitt von Kapitel 25 zuwenden. Da geht es um das Sabbatjahr. Und gleich in Vers 1 gibt es eine kleine Überraschung. Da heißt es: Und der Herr sprach zu Mose auf dem Berge Sinai. Das heißt, die Anweisungen, die nun gleich folgen, hat Mose bereits auf dem Berg Sinai von Gott bekommen. Eigentlich wurden die ganzen Anweisungen und Gesetze vom Berg Sinai im zweiten Buch Mose wiedergegeben. Und dann hieß es ganz am Anfang des dritten Mosebuches: Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte. Ich könnte mir vorstellen, dass Mose, den ich als Verfasser der Mosebücher ansehe, die nun folgenden Anweisungen mit Absicht aus dem zweiten Mosebuch herausgelassen hat, weil es dort über lange Strecken hinweg um den Bau der Stiftshütte und den Priesterdienst ging. Die Anweisungen, die jetzt gleich folgen, sind dagegen für die Zeit nach der Ankunft in Kanaan bestimmt. Das heißt, selbst an dieser Stelle im dritten Mosebuch kommen sie in gewisser Weise noch verfrüht. Andererseits passen sie aber gut hierhin, weil zwei Kapitel davor die Auflistung mit den Festen und Feiertagen zu finden ist. Ich komme nun zu Vers 2 unseres Bibeltextes. Auf dem Berg Sinai sprach Gott zu Mose und sagte: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. Ich denke, das dürfte für die meisten von uns recht merkwürdig klingen, dass nicht nur Menschen einen Sabbat feiern können, sondern auch ein Land bzw. ein Stück Land. Der entscheidende Unterschied: für den Menschen ist der jeweils siebte Tag bestimmt, für das Land dagegen das jeweils siebte Jahr. Der Sabbat als siebter Tag geht auf die Erschaffung der Welt zurück, als Gott von allen seinen Werken ruhte, weil er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Das Wort Sabbat bedeutet Ruhe oder in bestimmten Zusammenhängen auch Ruhe der Erlösten. So heißt es etwa im Hebräerbrief Kapitel 4: Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme. Das Wort Ruhe könnte man hier auch mit Sabbatruhe übersetzen. Heute können Ihnen Naturwissenschaftler ganz genau erklären, warum es durchaus sinnvoll war, das Ackerland alle 7 Jahre brach liegen zu lassen. Ausgelaugte Böden konnten sich auf diese Weise erholen. Außerdem hatte die Maßnahme den Nebeneffekt, dass sich die Menschen, die normalerweise das Land bebauten, dass sie Zeit hatten für andere wichtige Dinge. Außerdem sollten sie davor bewahrt werden, immer nur auf den wirtschaftlichen Gewinn zu achten. Die Nichteinhaltung des Sabbatjahres brachte die Israeliten später übrigens in die babylonische Gefangenschaft, wie aus dem zweiten Buch der Chronik hervorgeht. Da die Israeliten über einen Zeitraum von 490 Jahren die Sabbatjahre nicht eingehalten hatten, mussten sie danach 70 Jahre lang in Gefangenschaft leben. Zurück zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 25. Ich lese jetzt weiter ab Vers 3. Mose sollte dem Volk Israel Folgendes mitteilen: 6 Jahre sollst du dein Feld besäen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Feld nicht besäen noch deinen Weinberg beschneiden. Was von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen. Ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. Was das Land während seines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen, du und dein Knecht und deine Magd, dein Tagelöhner und dein Beisasse, die bei dir weilen, dein Vieh und das Wild in deinem Land, all sein Ertrag soll zur Nahrung dienen. Auch wenn ein Sabbatjahr bevorstand, sollte sich ein Landbesitzer keine Sorgen machen, sondern darauf vertrauen, dass das Land auch im 7. Jahr noch genügend hervorbringen wird. Ich finde, das kann man als eine echte Glaubensprüfung bezeichnen. Die Nachlese, so haben wir es bereits an 2 Stellen erfahren, sollte den bedürftigen und besitzlosen Fremdlingen überlassen bleiben. Mensch und Tier, Israeliten und Fremde, Arme und Reiche, alle bekamen von Gott die Zusage, im Sabbatjahr nicht hungern zu müssen. Nur die Geschäfte, die florierten in diesem Jahr eben nicht so, weil man keinen Getreideüberschuss verkaufen konnte. An dieser Stelle muss ich Ihnen unbedingt eine amüsante, aber zugleich auch nachdenklich stimmende Geschichte erzählen. In der Gegend, in der ich zu Hause bin, gab es früher sehr viele Weinberge. Ein netter Nachbar, der einen wirklich wunderbaren Weinberg besaß, brachte mir und meiner Familie jedes Jahr einen großen Korb voller Weintrauben vorbei, sobald sie reif waren. Nur war dieser Mann auf eine Art und Weise fromm, dass nicht einmal ich als Pastor mit ihm mithalten konnte. Wehe, er erwischte mich an einem Sonntagnachmittag dabei, wie ich 2 Gartenstühle aus der Garage in den Garten brachte. Das war für ihn bereits ein Verstoß gegen das Gebot, den Sabbat bzw. den Sonntag zu heiligen. Als es wieder einmal soweit war, dass er mir einen großen Korb mit Weintrauben überreichte, kam er, rein zufällig natürlich, auf dieses Thema zu sprechen. Ich klopfte ihm auf die Schulter und sagte freundlich zu ihm, »Wissen Sie was, wenn Ihnen die Einhaltung der alttestamentlichen Gesetze so wichtig ist, dann müssten eigentlich nicht nur Sie den Sabbat einhalten, sondern auch Ihr Weinberg. Alle 7 Jahre müssten Sie die Finger von ihm lassen und mit ansehen, wie Leute aus der ganzen Umgebung hierher kommen und ihre Weintrauben ernten.« Tja, von dieser Idee war mein Nachbar ganz und gar nicht begeistert. Ganz behutsam machte ich ihm klar, dass ich das für völlig inkonsequent halte. Wer anderen vorwirft, das Sabbatgebot durch das Tragen 2 Gartenstühle zu brechen, der darf andererseits nicht einfach ein ganzes Sabbatjahr außer Acht lassen. Falls Sie durch diese Geschichte nun irgendwie verunsichert sind, es liegt mir fern, Gottes Gebote und Anweisungen teilweise außer Kraft zu setzen. Aber ich halte es auch für falsch, alles, was Gott einmal gesagt hat, immer gleich auf mich und auf die Situation der Christen von heute zu beziehen. Gerade im 3. Buch Mose heißt es ganz häufig, wie auch am Anfang unseres heutigen Bibeltextes, »Und der Herr sprach zu Mose, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen.« Das heißt doch, dass die Anweisungen, die dann folgen, zunächst einmal nur für die Israeliten bestimmt waren. Und oft auch nur für die Situation, in der sie sich gerade befanden. Dass man in einem Sabbatjahr, in dem ein Feld nicht bearbeitet wurde, trotzdem etwas ernten konnte, das hätte in vielen anderen Ländern außerhalb Kanaans vermutlich nicht funktioniert. Das funktionierte auch nicht in der Wüste, als die Israeliten noch auf Wanderschaft waren. Und es mag Länder geben, in denen die Nahrungsmittel so knapp sind, dass man es sich nicht leisten kann, landwirtschaftliche Flächen brach liegen zu lassen. Und moderne Düngemittel machen es vielleicht auch nicht nötig. Die Sache mit dem Sabbatjahr ist nur ein Beispiel für viele. Wer die Bibel ernst nimmt, sollte immer ganz genau hingucken, ob eine Anweisung oder ein Gebot Gottes tatsächlich auch für ihn bzw. sie bestimmt ist. Mit Vers 8 erreichen wir im 3. Buch Mose Kapitel 25 den nächsten Abschnitt, der vom Erlassjahr handelt. Da heißt es, »Und du sollst zählen 7 Sabbatjahre, 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre mache.« Hier wird also die Zeiteinteilung in 7er Schritten, wie wir sie im vorletzten Kapitel kennengelernt haben, wieder fortgeführt. Alle 7 Jahre sollte es ein Sabbatjahr geben und nach 7 Sabbatjahren ein Erlassjahr. 7 mal 7 = 49. Das darauffolgende, also das 50. Jahr, war dann ein Erlassjahr. Allen im Volk Israel sollte in diesem Erlassjahr ein vollständiger Schuldenerlass gewährt werden. Aber nicht nur das, wie wir aus dem übernächsten Vers erfahren werden. Zunächst aber lese ich noch Vers 9. »Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tage des 7. Monats, am Versöhnungstag.« Wegen des Halls der Posaune wurde das Erlassjahr auch Halljahr genannt, aber auch Jubeljahr in Anlehnung an den hebräischen Begriff Shemat HaYobel. Wenn jemand im Deutschen sagt, dass ein bestimmtes Ereignis nur alle Jubeljahre wieder passiert, dann nimmt das Bezug darauf, dass ein Mensch in seinem Leben allerhöchstens 2 Jubeljahre miterleben kann. Ob der deutsche Begriff Posaune der richtige ist, darf übrigens bezweifelt werden. Wahrscheinlich handelte es sich eher um ein Widderhorn. In Vers 10 wird nun erklärt, was es mit dem Erlassjahr auf sich hat. »Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen.« In jeder Zeit konnte man zwar ein Stück Land erwerben, aber es war kein Kauf im eigentlichen Sinne, sondern eine Art Pacht, denn im Erlassjahr musste es dem ursprünglichen Besitzer wieder zurückgegeben werden. Auf diese Weise wollte Gott verhindern, dass der ursprüngliche Besitzer das Land für immer verlor. Und wenn sich jemand selbst aus Armut verkauft hatte, wurde er wieder frei, sobald die Posaune ertönte. Das ist ein wunderbares Bild dafür, wie Menschen bis auf den heutigen Tag von ihren Sünden befreit werden. Das Erlassjahr von damals wird im Neuen Testament offenbar mit dem Zeitalter der Gnade verglichen, in dem die Sklaven der Sünde befreit werden. Das griechische Wort für Posaune oder Trompete kann man auch mit Prediger übersetzen. Er posaunt sozusagen die Botschaft der Befreiung hinaus. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus: Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Im Erlassjahr wurde wirklich jeder und alles frei. Alle Schulden wurden erlassen. Und so verhält es sich eben auch im übertragenen Sinne, wenn sich ein Mensch an Jesus wendet. Er löst das Problem der menschlichen Schuld, denn er hat längst dafür bezahlt. Zurück zum Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 25. Daraus möchte ich nun die Verse 11 bis 24 in einem Stück vorlesen. Als Erlassjahr soll das 50. Jahr euch gelten. Ihr sollt nicht sehen und, was von selber wächst, nicht ernten. Auch was ohne Arbeit wächst, im Weinberg nicht lesen, denn das Erlassjahr soll euch heilig sein. Vom Felde weg dürft ihr essen, was es trägt. Das ist das Erlassjahr, da jedermann wieder zu dem Seinen kommen soll. Wenn du nun deinem Nächsten etwas verkaufst oder ihm etwas abkaufst, soll keiner seinen Bruder übervorteilen, sondern nach der Zahl der Jahre vom Erlassjahr an sollst du es von ihm kaufen. Danach, wie viel Jahre noch Ertrag bringen, soll er dir's verkaufen. Sind es noch viele Jahre, so darfst du den Kaufpreis steigern. Sind es noch wenige Jahre, sollst du den Kaufpreis verringern, denn die Zahl der Ernten verkauft er dir. So übervorteile nun keiner seinen Nächsten, sondern fürchte dich vor deinem Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum tut nach meinen Satzungen und haltet meine Rechte, dass ihr danach tut, auf dass ihr im Lande sicher wohnen könnt. Denn das Land soll euch seine Früchte geben, dass ihr genug zu essen habt und sicher darin wohnt. Und wenn ihr sagt, was sollen wir essen im 7. Jahr? Denn wenn wir nicht säen, so sammeln wir auch kein Getreide ein, so will ich meinen Segen über euch im 6. Jahr gebieten, dass er Getreide schaffen soll für 3 Jahre, dass ihr sät im 8. Jahr und von dem alten Getreide esst bis in das 9. Jahr, so dass ihr vom alten esst, bis wieder neues Getreide kommt. Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Und bei all eurem Grundbesitz sollt ihr für das Land die Einlösung gewähren. Soweit die Verse 11 bis 24. Jeder Haus- und Grundbesitz musste also im Erlassjahr dem ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden. Dadurch wurde verhindert, dass ein Einzelner oder einige wenige den Großteil des Landes erwerben konnten, während die anderen Menschen völlig verarmten. Auf diese Weise wurde in Israel ein soziales Gleichgewicht bewahrt. Das war nicht etwa ein Mittelweg zwischen Kommunismus und Kapitalismus, sondern es war Gottes Plan. Gott ist und bleibt der Eigentümer dieses Landes, und er hat es dem Volk Israel zum ewigen Besitz zugedacht. Von einem Erlassjahr bis zum nächsten verging eine lange Zeit. Wenn nun jemand seinen Besitz, etwa einen Acker, kurz nach einem Erlassjahr verloren hatte, so konnte es geschehen, dass er bis zum nächsten Erlassjahr nicht mehr genügend hatte, um damit seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ab Vers 25 wird geschildert, was in einem solchen Fall geschehen sollte. Da heißt es: Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Habe verkauft, so soll sein nächster Verwandter kommen und einlösen, was sein Bruder verkauft hat. Wenn aber jemand keinen Löser hat und selbst so viel aufbringen kann, um es einzulösen, so soll er die Jahre abrechnen, seitdem er es verkauft hat, und was noch übrig ist, dem Käufer zurückzahlen und so wieder zu seiner Habe kommen. Gott wollte also, dass es, abgesehen vom Erlassjahr, noch eine andere Möglichkeit geben sollte, den ehemaligen Haus- und Grundbesitz zurückzubekommen. Wenn jemand einen reichen Verwandten hatte, dann konnte dieser, sofern er dazu bereit war, den Besitz einlösen, damit der ursprüngliche Eigentümer sein Land zurückerhalten konnte. Es hing also von der Bereitschaft des Verwandten ab. Für den Fall, dass der frühere Besitzer doch so viel Geld aufbringen konnte, um seinen Besitz zurückzukaufen, sollte der Nutzen, den der neue Besitzer zwischenzeitlich hatte, berücksichtigt werden. Weiter ab Vers 28. Kann er aber nicht so viel aufbringen, um es ihm zurückzuzahlen, so soll, was er verkauft hat, in der Hand des Käufers bleiben bis zum Erlassjahr. Dann soll es frei werden und er wieder zu seiner Habe kommen. Wer ein Wohnhaus verkauft in einer Stadt mit Mauern, der hat ein ganzes Jahr Frist, es wieder einzulösen. Das soll die Zeit sein, darin er es einlösen kann. Wenn er es aber nicht einlöst, ehe das ganze Jahr um ist, so soll es der Käufer für immer behalten und seine Nachkommen. Und es soll nicht frei werden im Erlassjahr. Ist's aber ein Haus auf dem Dorf, um das keine Mauer ist, so soll man es dem Feld des Landes gleichrechnen, und es soll immer eingelöst werden können und im Erlassjahr frei werden. Was aber die Städte der Leviten anlangt, so sollen sie die Häuser in den Städten, die ihnen gehören, jederzeit einlösen können. Wenn einer von den Leviten nicht einlöst, so soll das verkaufte Haus in der Stadt, die ihnen gehört, im Erlassjahr frei werden, denn die Häuser in den Städten der Leviten sind ihr Besitz inmitten der Israeliten. Auch das Weideland vor ihren Städten soll man nicht verkaufen, denn das ist ihr Eigentum für immer. Soweit die Verse 28 bis 34. Was für den Haus- und Grundbesitz galt, hatte in ähnlicher Weise auch Gültigkeit für die Einlösung von Personen. Menschen, die in Not geraten waren und sich deshalb Geld leihen oder ihre Arbeitskraft verkaufen mussten, sollten aber keinesfalls ausgenutzt werden. Hören Sie dazu die Verse 35 bis 46. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner annehmen wie eines Fremdlings oder Beisassen, dass er neben dir leben könne. Und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen, noch Speise geben gegen Aufschlag. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, um euch das Land Kanaan zu geben und euer Gott zu sein. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, so sollst du ihn nicht als Sklaven dienen lassen, sondern wie ein Tagelöhner, wie ein Beisasse soll er bei dir sein und bis an das Erlassjahr bei dir dienen. Dann soll er von dir frei ausgehen und seine Kinder mit ihm und soll zurückkehren zu seiner Sippe und wieder zu seiner Väter Habe kommen. Denn sie sind meine Knechte, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Darum soll man sie nicht als Sklaven verkaufen. Du sollst nicht mit Härte über sie herrschen, sondern dich fürchten vor deinem Gott. Willst du aber Sklaven und Sklavinnen haben, so sollst du sie kaufen von den Völkern, die um euch her sind, und auch von den Beisassen, die als Fremdlinge unter euch wohnen, und von ihren Nachkommen, die sie bei euch in eurem Lande zeugen. Die mögt ihr zu eigen haben, und sollt sie vererben euren Kindern zum Eigentum für immer. Die sollt ihr Sklaven sein lassen. Aber von euren Brüdern, den Israeliten, soll keiner über den anderen herrschen mit Härte. Das waren die Verse 35 bis 46. So also wurde ein verarmter Bruder davor bewahrt, ein Sklavendasein zu fristen. Er sollte wie ein Lohnarbeiter behandelt werden und nicht wie ein Sklave. Wohl aber war es den Israeliten erlaubt, ausländische Sklaven zu halten. Und das war schon ein großer Fortschritt in einer Welt, in der die Sklavenhaltung gang und gäbe war. Die abgemilderte Form der Sklaverei muss wohl ein Zugeständnis an die damals herrschenden Sitten gewesen sein. Und hier folgt noch der letzte Abschnitt aus Kapitel 25, die Verse 47 bis 55. Wenn irgendein Fremdling oder Beisasse bei dir zu Besitz kommt und dein Bruder neben ihm verarmt und sich dem Fremdling oder Beisassen bei dir oder jemandem von dessen Sippe verkauft, so soll er, nachdem er sich verkauft hat, das Recht haben, wieder frei zu werden. Und es soll ihn jemand unter seinen Brüdern einlösen, oder sein Oheim oder sein Vetter oder sonst sein nächster Blutsverwandter aus seinem Geschlecht. Oder wenn er selbst so viel aufbringen kann, so soll er selbst sich einlösen. Und er soll mit seinem Käufer rechnen vom Jahr an, da er sich verkauft hatte, bis aufs Erlassjahr. Und das Geld, um das er sich verkauft hat, soll nach der Zahl der Jahre berechnet werden, als wäre er die ganze Zeit Tagelöhner bei ihm gewesen. Sind noch viele Jahre bis zum Erlassjahr, so soll er entsprechend mehr zu seiner Einlösung erstatten von dem Gelde, für das er gekauft wurde. Sind aber nur wenige Jahre übrig bis zum Erlassjahr, so soll er sie berechnen und entsprechend weniger zu seiner Einlösung erstatten. Wie ein Tagelöhner soll er von Jahr zu Jahr bei ihm sein, doch soll er nicht mit Härte über ihn herrschen vor deinen Augen. Wird er aber nicht auf diese Weise eingelöst, so soll er im Erlassjahr frei ausgehen und seine Kinder mit ihm. Denn mir gehören die Israeliten als Knechte. Meine Knechte sind sie, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Soweit also einige Erläuterungen dazu, wie das Erlassjahr in der Praxis angewandt werden sollte. Ein Begriff scheint mir bei diesen Durchführungsbestimmungen ganz zentral zu sein, das Lösen. Denn wenn wir ins Neue Testament blicken, dann stellen wir fest, dass Jesus jedem Menschen anbietet, sein Löser oder Erlöser zu werden. Jesus war bereit, sich ans Kreuz nageln zu lassen, um uns zu erlösen. Er hat die Menschen nicht mit fremdem Geld losgekauft, sondern sich selbst dahingegeben. Schritt für Schritt nähern wir uns dem Ende des dritten Mosebuches. In der nächsten Sendung steht Kapitel 26 im Mittelpunkt. Das Thema: die Folgen von Gehorsam und Ungehorsam. Herzliche Einladung an Sie, auch dann wieder einzuschalten.